Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier zum zweiten Tag bei den Chemnitzer Linux-Tagen 2013. Wir starten heute in den Business-Strang des Vortragsprogramms mit dem Thema Gruppwerkkollaboration. Der Business-Strang wird supported von der Open Source Business Alliance. Mein Name ist Rico Barth, ich bin im Vorstand von der OSBA und deswegen ein paar ganz kurze Worte zum Verband selbst. Wir sind stärkster Branchenverband hier im deutschsprachigen Raum für die Open-Source-Industrie und Open-IT-Anwender. Also das heißt, alle relevanten Softwarehersteller im Open-Source-Bereich sind dort vertreten. Anwender, die Stuttgarter Versicherung beispielsweise, Stadt Freiburg, die auf offene Systeme, auf Open-Source-Software im Anwendungsbereich setzen und natürlich auch wissenschaftliche Partner. Also wir haben auch einige Universitäten und Fachhochschulen bei uns unter den Mitgliedern, die dann mit ihrem Engagement das Ganze mit Leben erfüllen und die entsprechenden Projekte, Events und Arbeitsgruppen mittragen. Da ein ganz paar kurze Worte dazu. Die OSB Alliance hat sich einerseits auf die Fahne geschrieben, Lobbyarbeit in Berlin zu machen, weil das Thema Open Source gerade im öffentlichen Bereich in den Rahmenvertragsparametern von Bund und Ländern doch ein Stück unterrepräsentiert ist. Dort sind wir mit eigenen Rechtsanwälten unterwegs, um die Rahmenparameter für Open Source Software bei öffentlichen Ausschreibungen zu verbessern. Wir machen Events mit den IHKs zum Beispiel zusammen, um im Industriebereich, im Anwendungsbereich das Thema noch stärker zu repräsentieren. Und wir machen gemeinsame Projekte zwischen den Anwendern, zwischen den Softwareherstellern, zum Beispiel Integrationsinitiativen zwischen einzelnen Softwareprodukten, damit das Ganze ein Stück besser integrierter Baukasten wird und nicht jede Applikation alleine lebt und man sich dann in den Projekten entsprechende Gedanken über Integration machen muss. Also das ganz kurz zur OSB Alliance. Wir selbst als Cape IT sind dort aktives Mitglied. Wir haben auch, das kann man ganz klar in Richtung der Dienstleister, die jetzt hier unter uns sitzen, auch mal sagen, schon Projekte aus dem ganzen Netzwerk gezogen, weil halt auch Anwender dabei sind. Und neben uns sind noch andere wichtige Open Source Hersteller aus Deutschland vertreten, Red Hat, SUSE, Univention, zum Beispiel Tarent aus Bonn, die IBM im Bereich Hardware-Support, Kernel-Support und von der Warte her eine wirklich gute Sache, eine runde Sache. Mir macht Spaß, bei der OSB Alliance mitzuwirken, in den einzelnen Arbeitsgruppen auch die Ergebnisse zu sehen und deswegen einfach mitmachen, auf mich zukommen als Repräsentanz und Fragen stellen, beziehungsweise dann in der OSB Alliance engagieren. Wir starten jetzt mit dem ersten Vortrag zum Thema Group I und sind hier mit einem Double vertreten,
genau,
an Referenten. Viel Spaß dabei.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Harald Schubowski von der Firma Bytespring in Berlin und hier sitzt Herr Graupner von der Bauer Tiefbauplanung in Aue und wir berichten heute so ein bisschen Best Practice von Groupie, weil Groupie bei der Bauer Tiefbauplanung, also in dem Ingenieursplanungsbüro, eben hier zum Einsatz kommt und möchte erstmal ein paar kurze Sachen erzählen zu uns, was wir machen. Wir beraten, integrieren webbasierte IT-Lösungen und fördern Groupie und sind Partner von den Entwicklern der Endo 7 seit 2007 und vertreten Groupie quasi in Deutschland seit 2010. Zielpublikum heute ist Geschäftsführung, CIOs, CTOs, Administratoren, Entscheider allgemein und natürlich Groupies. Meine Frage ist, wer von Ihnen nutzt denn Groupie? Hat Groupie einen Einsatz? Keiner. Wer kennt Groupie? Eins. Sehr schön. Das ist gut. Der Ursprung kommt aus Südtirol. Das heißt, es ist eine Südtiroler Software, wurde damals von der Verbraucher zentrale Südtirol in Auftrag gegeben. Und dann hat sich so nach und nach, so aus einer virtuellen Büro-Idee, hat sich eben nach und nach eine ziemlich leistungsfähige Groupware entwickelt, die jetzt hier auch eben in Deutschland ihren Anklang findet. Was kann das System und wo unterscheidet es sich zum Beispiel zu anderen Groupware-Versionen, die wir kennen, wie Zarafa, OpenExchange und Co.? Einmal hat es diese klassischen Funktionen von Organisation, Kommunikation im Team wie Terminplanung, Terminfinder, Calendaring, CRM-Funktion, Aufgabenverwaltung. Es hat aber auch einen sehr starken Fokus auf die Projektverwaltung und das Controlling, was aus meiner Sicht das System gegenüber anderen relativ einzigartig macht. Zusätzlich dazu kann man Zeiten erfassen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne auf das Projekt XY jetzt die und die Tätigkeit mit dem und dem Stundensatz erfassen und kann diese dann später am Ende des Monats auch auswerten. Also ohne dem zum Beispiel könnten wir gar nicht mehr leben, weil eben sämtliche Arbeitszeiten hier von allen Mitarbeitern exakt erfasst werden und am Ende des Monats wird das als Rechnungslegung attached und ist sozusagen unser quasi Tätigkeitsbericht für die getane Arbeit. Achso, nochmal eins zurück. Genau, Anruferfassung, Linksammlung, das sind so kleinere Features, die da noch mit eingebaut sind, aber dazu später mehr. Der Fokus, wie gesagt, liegt bei den Projekten. Heißt, ich kann Zeit, Dateien, E-Mails, Adressen, Termine und Aufgaben mit Projekten kombinieren. Und das ist eben auch für die Bauer-Tiefbauplanung damals ein wichtiger Entscheidungsgrund gewesen, dass man das eben kann, dass wir ja Projekt-E-Mail-Ordner anlegen können, die dann eben für die nur die Mitglieder in diesem Projekt sichtbar sind, etc. etc. Und dass eben man auch Zeiten darauf buchen kann. Guten Morgen. Damit das Ganze funktioniert, ist natürlich innerhalb dieses Systems ein sehr, sehr starkes Rechtemanagement notwendig. Also ich muss dort definieren können und sagen können, wer ist da was, wer hat hier welche, spielt hier welche Rolle? Ist es jetzt ein Mitglied eines Projektes oder bin ich ein Controller oder bin ich jemanden, der das Projekt administrativ steuert? Und das kann Groupie sehr gut abbilden, sehr fein granuliert. Das heißt, ich kann hier definieren, wer was jetzt in diesem Projekt darf. Also ein Beispiel, ein Mitarbeiter darf einem Projektcontroller oder Administrator jetzt keine Aufgabe delegieren und sagen, du mach mal das bitte, sondern das geht dann eher so nach diesem Top-Down-Prinzip, wenn man das möchte. Wenn man eine ganz flache Hierarchie hat, dann kann man es natürlich auch einstellen. Ich will einfach damit sagen, dass eben diese Abhängigkeiten, wer hier welche Rolle innerhalb des Projektes einnimmt, sehr gut definiert ist und das auch variieren kann. Also ich kann in einem Projekt Administrator sein, in dem anderen bin ich nur Mitglied, je nachdem, was ich da für Verantwortungen habe. Zusätzlich kann natürlich die gesamte Synchronisation auf den Smartphones stattfinden. Heißt, ich kann Adressen, Aufgaben und Termine mit den handelsüblichen, nenne ich sie mal, also Android- und iPhone-Geräten synchronisieren. Natürlich gibt es auch Lösungen, wie Herr Graupner das auch nutzt mit dem N900, Sync Evolution und Co. Also wir haben hier die Möglichkeit, entweder mit Sync ML oder mit Active Sync in das System zu synchronisieren. Der Grundaufbau ist ziemlich einfach. Es ist einfach ein Linux-System, jetzt Backend und dann der klassische LAMP-Stack. Und ab der Sache Samba und LDAP wird es dann eben interessant in größeren Umgebungen. Also man kann das System entweder rein in einer MySQL-Umgebung installieren, wenn man es auf einer Hosting-Plattform beispielsweise laufen lassen möchte. Und wenn man das intern dann eben laufen lässt im Unternehmen, dann nimmt man vorzugsweise einen LDAP-Installation, wie wir das auch bei der Bauer-Tiefbauplanung gemacht haben, um dann zum Beispiel eine Samba oder Samba-Domäne dorthin zu migrieren und sozusagen ein Single Sign-On zu bauen. Und dieses Single Sign-On ist eben hier auch nochmal beschrieben. Das heißt, alle User existieren in Groupie Und die können sich dann eben über das Web-Frontend, über die Dateiebene und auch über die E-Mail-Ebene einloggen. Das hat viele Vorteile. Ich muss nicht auf in verschiedenen Accounts agieren, sondern ich kann mit einer zentralen webbasierten Oberfläche verschiedene Accounts für das gesamte Unternehmen einrichten und die jeweiligen Rechte vergeben, die ich dann beispielsweise über Gruppenrechte auch sehr gut steuern kann. Also wenn ich jetzt eine Gruppe habe wie Mitarbeiter in Groupie und die connecte ich dann auf die Samba in der SMB-Conf auf @Mitarbeiter, dann haben alle die, die in der Mitarbeitergruppe sind, eben auch Zugriff auf den Share im Samba. Und damit kann ich einen Großteil der Anforderungen von Unternehmen abbilden. Einmal jetzt administrativ und noch gar nicht mal so sehr in die spezifische Business-Logik gehend, die wir jetzt hier noch dann zeigen, was wir oder was Bauer Planung damit macht. Also von dieser IT-Management und administrativen Ebene eben hier eigentlich ziemlich schön letztlich gemanagt über das LDAP und das Samba und eine klassische Linux-Umgebung. Genau, also heißt, wenn ich einen User anlege im Groupie, dann kann ich mich an jeder Workstation im Unternehmen, wenn es in der Domäne ist, einloggen mit diesem User und diese authentifiziert sich dann quasi am LDAP, seinem Groupie-Account und kriegt eben dann sein Profil angezeigt. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir hier ein bisschen switchen. Wir würden gerne da jetzt ein bisschen mehr reingehen, was macht eben die Bauer-Tiefbauplanung mit dem System. Also wie gesagt, das ist ein webbasiertes System. Wir werden uns jetzt also auch einloggen zu Bauer, um da zu gucken, was haben die damit gemacht. Das ist jetzt von mir nur so eine Grundeinführung gewesen, damit man so mal ganz grob weiß, was kann das System jetzt in der Breite. Und dann gehen wir jetzt so ein bisschen mehr in die Tiefe, was sozusagen hier genau gemacht wurde. Und vielleicht leitest du über und nimmst auch dieses schöne Ding, damit kann man nämlich wunderbar hin und her switchen.
Also, wie schon am Anfang erwähnt, mein Name ist Sandy Graupner. Ich komme von der Firma Bauer-Tiefbauplaner und bin dort unter anderem vor allen Dingen für die Systemadministration, also für Probleme jeglicher Art, dort zuständig. So, und wir hatten im Prinzip bis voriges Jahr oder bis Ende voriges Jahr ein richtig großes Problem. Und das war im Prinzip das. Geht es besser? Ja? Also unser großes Problem war eigentlich bis voriges Jahr, dass wir den Überblick, ich will nicht sagen verloren haben über die Projekte, weil die einfach quantitativ unheimlich zugenommen haben, sondern dass man schlecht halt sagen konnte, welches Projekt bedarf jetzt der Aufmerksamkeit und also wir haben relativ viele Projekte, das sind deutlich über 100, 150 Projekte ungefähr. Wir haben auch noch eine Vermessungsabteilung integriert im Unternehmen, die auch relativ viele Projekte haben. Und da ist halt der Überblick verloren gegangen. Und dann ist ziemlich schnell halt die Entscheidung getroffen worden, dass da ein System in die Firma integriert werden muss, was das halt besser abbildet, sage ich mal. Also vielleicht nochmal zum Unternehmen, genau, wir sind also im Büro 36 Mitarbeiter. Davon sind 13 in der Vermessungsabteilung angesiedelt und der Rest ist halt Planung, sage ich mal. Also Zeichner, Projektingenieure. Also wir sind für meine Begriffe zumindest ein relativ großes Büro schon. Und das Ganze ist verteilt über 3 Niederlassungen. Und dann wäre noch zu, also wie schon eben erwähnt, wir haben, sagen wir mal, relativ viele Projekte. Und was noch ziemlich wichtig ist vielleicht und auch für die Entscheidung, welches Produkt sehr wichtig ist, ist halt, dass wir von Anfang an eigentlich auf Linux gesetzt haben. Also wir hatten schon vorher im Unternehmen Linux-Server und hatten im Prinzip, also das Problem war halt, dass wir unsere Projekte haben wir über Excel-Tabellen abgebildet. Das kam jetzt nicht von mir, das war einfach historisch so gewachsen. Und das ist halt schwierig, wenn dann ein Projektingenieur da irgendwie drauf zugreifen will und der andere hat die gerade auf, dann geht es halt schlecht. Das waren halt so die Probleme vorher. Wir hatten aber schon zentrale Projektordner und auch. Das ist, glaube ich, laut. Ist das besser? Ja. wir hatten schon zentrale
Projektordnung. Und es gab auch Konventionen, wie die zu heißen hatten. Aber die wurden halt, also prinzipiell wurde das missachtet. Also in jeglicher Art. Dazu kam, dass wir auch ziemlich schnell gemerkt haben, dass man solche Informationen wie E-Mails den Projekten zuordnen muss, was jetzt auch nicht so einfach war ohne so ein System, zum Beispiel wie Groupi. Deswegen haben wir die Projektmailboxen dann jeweils manuell angelegt. Also der Projektingenieur, der dann sozusagen das Projekt angelegt hat, hat die Mailbox noch mit angelegt. Das hat relativ gut funktioniert, nur dass halt dann in den Namen dann Differenzen aufgetreten sind und dass halt das relativ schwierig ist, wenn das die Leute selbst machen. Und halt, was auch vorhanden war noch, also wir hatten auch schon einen zentralen Kalenderserver, um unsere Termine zu verwalten. Da war dasselbe, also da war eigentlich auch das Problem, dass das schlecht den Projekten zuzuordnen war. Und auch ein zentrales Adressbuch war auch vorhanden. Da hat man auch mehrere Ansatzpunkte. Zum einen LDAP, was halt schwierig war, weil halt Thunderbird, was bei uns als Maillösung schon immer zum Einsatz kam, halt darauf nicht schreiben konnte und das dann halt im Prinzip auch nicht genutzt wird. Also wenn das zu kompliziert wird, wenn die Systeme zu kompliziert werden, das habe ich halt gelernt in der Zeit, dann wird das auch von den Nutzern nicht akzeptiert und auch nicht verwendet. Später kam dann noch über diesen DAV-ICAL-Server dieses CardDAV-System dazu. Das war dann schon besser. Man konnte da drauf schreiben und konnte die Kontakte halt im Mail und dergleichen verwenden, sogar in irgendwelchen Briefen einbinden. Aber so vom Prinzip her, das richtig sinnvoll war das halt trotzdem noch nicht, weil die Projektzuordnung gefehlt hat. So. Wir haben dann gesagt, also wie gesagt, voriges Jahr, dass sich da was ändern muss und dass wir da ein System dafür einführen müssen, was das besser kann und was das besser abbildet. Und haben dann verschiedene Software-Systeme auch geprüft. Ich kann mir da, weil ich halt im Prinzip, sagen wir mal, dafür zuständig war, auch die Software mit rauszusuchen, da kam ich mir etwas verloren vor. Ich habe mich mit sowas vorher nie beschäftigt und habe dann eigentlich auch bloß so die großen Anbieter gefunden, die aber halt alle auf Windows-Basis basieren und was halt dann, mein Chef hat es relativ wenig interessiert, also dem war das egal, ob Windows oder Linux, für mich war halt immer im Hintergrund, also im Hinterkopf, dass ich auch die Verbindung zwischen den Niederlassungen irgendwie hinbekommen muss und wir haben dann trotzdem halt verschiedene Systeme geprüft, unter anderem halt dieses Geobüro von der Firma HHK. Also ich will jetzt auch keine Systeme irgendwie schlecht reden, die waren wirklich teilweise auch sehr gut und haben einfach nicht in unser Unternehmen gepasst. Ne? Also die Floating-Lizenzen sind hier zum Beispiel bei dem Projekt als positiv zu bewerten, weil das halt dann relativ überschaubar auch von den Kosten gewesen wäre. Und das hatte einen riesen Funktionsumfang, was aber meiner Ansicht nach schon wieder zu viel war, weil zu viel Komplexität, also du die Nutzerakzeptanz eigentlich gefährden. Also das wird dann nicht verwendet, das wird dann nicht genutzt. Gut. Als negativ ist ja halt diese Abhängigkeit von dem Microsoft SQL Server und dass der Fokus von dem System ziemlich auf Vermessungsbüros gelegen war und wir eigentlich mehr Planungsbüro und eher sekundär halt Vermessungsbüros sind. Dann haben wir noch Vico Bausoftware das System getestet. Das hat auch einen gigantischen Funktionsumfang. Da muss man halt dazu sagen, dass viele von den Funktionen, die da integriert sind, wir eigentlich so nicht benötigen. Was hier noch negativ wirklich dazu kam, war ein total undurchsichtiges Lizenzmodell. Also ich hätte da wahrscheinlich schon eine Woche gebraucht, um herauszufinden, welche Lizenzen jetzt für uns notwendig sind, weil das war extrem aufgeschlüsselt. Also Projektcontroller, Projektadministrator und nur Zeiterfassung. Und also das war relativ schwierig da. Kurz bevor wir dann wirklich die Entscheidung getroffen hatten, eigentlich war sie schon getroffen, habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht und habe wirklich nochmal auch im Netz gesucht, ob es nicht doch vielleicht ein besseres System gibt und bin dann irgendwie auf Groupi gestoßen und habe dann gesehen, dass diese Samba-Integration, das war eigentlich das Schlagwort, was mich dann auf der Seite gehalten hat und was mich dazu veranlasst hat, mich mit dem System näher auseinanderzusetzen. habe gesehen, dass halt alles Open Source war, was halt super in unser Unternehmen gepasst hat. Also wir mussten zwar unsere Mail-Server-Software umstellen und wir... Aber das war relativ einfach. Das war zumindest für die Firma Bytespring dann relativ gut zu managen. Also die haben dann zum Beispiel auch unsere bestehende Domäne, die wir vorher schon hatten, also wir hatten eine Samba-3-Domäne, haben die in das neue System migriert und das war halt, die Arbeitsplätze sahen halt hinterher genauso aus und das hat es halt relativ einfach auch für die Nutzer gemacht im Büro. Hier ist als negativ noch angegeben, dass eventuell Funktionen fehlen. Also dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass mir am Groovy am meisten gefällt die Einfachheit erstmal vom System. Also ich bin wirklich der Meinung, je einfacher so ein System zu bedienen ist, desto mehr wird es auch von den einzelnen Nutzern halt, sagen wir mal, akzeptiert. Weil, also im Prinzip ist es jetzt bei uns so, das kann ich vielleicht mal sagen, nach 2-3 Monaten, dass das System echt beginnt zu leben. Also es kommen jetzt Angestellte zu mir, die auch jetzt sich nicht so sehr mit Computern beschäftigen, die einfach bei uns arbeiten und sagen, wir müssten das mit der Adressverwaltung anders strukturieren, wir müssen das so und so machen. Und das ist halt richtig gut. Also das System lebt und entwickelt sich weiter und die Qualität wird eigentlich deutlich besser. Also es ist, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass zum Beispiel in der Projektverwaltung, was ja für uns, sagen wir mal, das Wichtigste war, das ist alles wesentlich übersichtlicher jetzt mittlerweile, weil die Sichtbarkeit für die einzelnen Projektingenieure, Mitarbeiter und dergleichen, also die sehen halt nur ihre Projekte, wo sie auch wirklich dafür verantwortlich sind oder wo sie halt mitarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Der zentrale Ordner ist natürlich immer noch vorhanden. Ordner, Projektordner werden automatisch angelegt, das ist super. Also man kann das wirklich schön zuordnen dann auch. Auch Projektmailboxen werden automatisch angelegt und haben immer denselben Namen, halt, wie ich das im Groovy vergebe. Und es ist jetzt auch ziemlich oft halt passiert, dass Mitarbeiter gesagt haben, wir müssen diese Konventionen, wie Projekte benannt werden, halt, das müssen wir ändern. Das ist nicht korrekt. Man kann das dann halt an zentraler Stelle super schnell ändern, sofort wird die Projektmailbox angepasst, der Projektordner wird automatisch angepasst. Also das ist mit relativ wenigen Klicks halt zu machen, sage ich mal. Mitarbeiter können jetzt ihre Adressen richtig gut selbst verwalten. Also jeder hat Zugriff auf das zentrale Adressbuch. Selbst unser Faxgerät kann im Prinzip auf den LDAP jetzt zugreifen. Also die Firma Bytespring hat da, das muss man vielleicht noch erwähnen, noch ein Skript integriert, was im Prinzip die E-Mail- und Faxdaten dann im Prinzip nochmal in ein LDAP-Verzeichnis schreibt, was dann wieder vom Thunderbird gelesen wird und auch von unserem Faxgerät. Also ich kann das Adressbuch, was ich im Groovy zentral pflegen kann natürlich, dann von jeglicher Seite aus nutzen im Büro. Also es dauert wohl 10 Minuten und dann sollten die Adressen im Thunderbird und auch halt beim Faxversand benutzbar sein. Was ich eben schon erwähnt hatte, halt die Qualität der Kontaktdaten nimmt halt ständig zu. Also man kann in Groovy dann auch, was super ist, unter den einzelnen Kontaktdaten Beziehungen aufbauen. Man kann dann halt, sagen wir mal, Mitarbeiter einer Firma zuordnen oder auch unter Firmen oder Bereiche, Firmenkontakten zuordnen. Und das ist halt echt eine super Sache. Genau, das hatte ich eben schon erzählt. Und was vielleicht noch zu sagen ist, also wir sind jetzt dran, auch unsere Telefonanlage umzustellen in nächster Zeit. Da werden wir sicherlich auf die Firma Bytespring wieder zurückkommen, weil halt diese Asterisk-Integration sicher eine super Sache ist. Und da freue ich mich schon drauf.
So, wir
am besten einen Moment.
So, wir tauschen hier mal ein bisschen die Mikros, dann ist das ein bisschen lauter. Ja, mit dem Asterisk, da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Da du jetzt auch irgendwie schon öfter diese Samba-Integration erwähnt hast, würde ich die ganz gerne mal zeigen. Weil ich denke, das ist ein neben der Zeiterfassung und dem Projektmanagement ein ziemlich cooles Feature, was Groupie hat. Ich habe hier jetzt eine virtuelle Maschine. Gehen hier mal kurz raus. Dieses Ubuntu Grouping Tab ist Mist, muss man wirklich mal sagen. Das nervt. So, wir starten jetzt mal eine Windows-Maschine und loggen uns hier mal auf eine virtuelle Groupie-Maschine ein. Super. Okay, ich habe hier jetzt mal einen User definiert, der jetzt auch für die Domäne gilt. Das heißt, wir haben hier jetzt eine 1.7.6.1, eine ziemlich neue Version von Groupie installiert. Und wir haben hier jetzt sozusagen dieses Standardportal, mit dem man eben alles managen kann. Ich klicke mich da mal ganz kurz ein bisschen durch, damit Sie da einen Überblick bekommen, was das System so alles kann. Hier habe ich die Projektverwaltungsmöglichkeiten. Ich habe hier den Kalender. Ich habe die Adressmöglichkeiten, die ich hier eben gruppieren kann. Das ist jetzt das, was Herr Graupner auch gesagt hat. Wir haben hier einfach einen kategorisierbaren Adressbaum, den ich eben dann so gestalten kann, wie ich das gerne möchte. Und kann auch Adressen doppelt den Kategorien zuweisen, je nachdem, wie ich das möchte. Und das exportieren wir eben ins LDAP und das ist wiederum lesbar von Thunderbird oder eben anderen Geräten, was ganz schön ist. Die Aufgabenverwaltung. Was mich interessiert, ist eigentlich dieser Dateimanager. Denn dieser Dateimanager macht letztlich Folgendes. Der greift jetzt hier nativ auf eine Samba-Umgebung zu. Die Frage ist also, oder was macht das genau? Ich möchte das ganz gerne demonstrieren anhand eines Projektes. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt anlegen und sagen, neues Projekt, dann habe ich hier drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, nehmen wir das mal Chemnitz 2013. Und ich kann jetzt hier definieren, ob ich diesem Projekt ein Zeiterfassungsverzeichnis anlegen möchte, ein Mail-Verzeichnis oder ein Samba-Datenverzeichnis. Was da passiert ist, dass er eben in Groupie selbst ein Projekt anlegt, um darauf Zeiten zu buchen, im Cyrus einen Unterordner unter User.Projekte, Name des Projekts anlegt und dann später die Rechte vergibt für all die Leute, die in diesem Projekt Mitglied sind. So sehen auch immer nur die Leute den Cyrus, also den E-Mail-Ordner, die eben Mitglied in diesem Projekt sind. Und er legt auf Samba direkt, also unter Windows dann, für die Windows-Clients dann ein Projektverzeichnis an. Hier habe ich jetzt noch so Projektinformationen, die kann ich im Backend definieren und kann also sagen, das haben wir bei der Tiefbauplanung ziemlich weit runtergebrochen, weil eben die Ingenieure oder auch die Baubranche da, Architekten auch, wir in Berlin viel haben, eben sehr spezielle Anforderungen haben, wie nach was wird das Projekt abgerechnet? Ist es HOAI oder ist es pauschal? Welchen Planungsabschnitt befinde ich mich? Wer ist der Auftraggeber? Wie ist die Umsatzsumme etc.? Und das kann ich alles im Backend generell als Projektfelder definieren und diese Projektfelder sehe ich dann eben hier, wenn ich ein neues Projekt anlege. In diesem Fall ist zum Beispiel der Auftraggeber ein Feld, was ich ausfüllen muss, damit das Projekt angelegt wird. So, ich switch mal kurz zu Windows und logge mich jetzt hier an der Domäne Test, die jetzt hier sozusagen läuft, als der User, den ich mich auch gerade in Groupie eingeloggt habe, ein. Dauert immer ein bisschen. Und dann sehen wir, wenn er sich dann endlich mal angemeldet hat, das warten wir einfach noch ein bisschen. Wir legen das Projekt jetzt einfach mal an. Wir merken uns, das ist jetzt Chemnitz-2013 und das speichern wir jetzt mal. So, jetzt sagt er mir, Zeiterfassung ist angelegt. Ich habe natürlich noch keine Mitglieder definiert. Ich muss natürlich jetzt sagen, okay, wer ist jetzt in diesem Projekt was? Das, was ich vorher eben meinte. Ich vergebe jetzt eben diese Projektrollen. Ja? Ich sage jetzt einfach mal, ich bin Projektadministrator. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Stoppuhr gehe, dann könnte ich auf diesem Projekt Chemnitz 2013 auch schon Zeiten buchen und könnte sagen, so, jetzt sehe ich das Projekt, weil vorher sehe ich es nämlich nicht, wenn ich kein Mitglied bin, und kann jetzt hier beispielsweise Tätigkeiten definieren. Ich habe programmiert von bis, Dauer halbe Stunde. Ich kann auch sagen, ich habe von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr diese Tätigkeit durchgeführt. Das ist auch einstellbar. Gut, ich denke, Windows wird sich jetzt eingeloggt haben. Ja, hat es, super. Ups. Machen wir das mal ein bisschen größer. So, was ich jetzt gerne zeigen möchte, ist Folgendes. Wir sehen jetzt hier, dass er den Ordner angelegt hat, Chemnitz 2013. Ja, das ist das, was ich gerade getan habe. Und so kriegen wir eine ziemlich schöne, nahtlose Integration hin zwischen einem webbasierten System, mit dem ich sehr viel steuern kann, und dieser, ja, klassischen Windows-Welt, in der letztlich auch die meisten User leben. Ja? Sie kennen halt nun mal ihr Betriebssystem, haben ihr Laufwerk Z, Laufwerk P gemappt auf irgendwas, und das muss eben da sein. Verzeihung. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise was reinlege, nehmen wir einfach mal ein paar Dateien, und ich switche jetzt rüber auf die, oh, Ebene von Groupie und gehe jetzt hier in das Projekt rein. Das ist jetzt ein Share, den ich definiert habe, also ein SMB-Share. Ich mache jetzt hier einen SMB-Connect über PHP quasi. Und auch hier sehe ich jetzt das Projekt Chemnitz 2013 und habe jetzt hier diese Dateien, die ich dort abgelegt habe. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir nehmen diese zwei Dateien und wir löschen die der Demonstrationshalber. Ich hoffe, Sie können das hier alles sehen. Super, irgendwie kann ich hier nicht mehr. Genau. So, kann hier dieses Fenster nicht mehr hin und her switchen. Aber wir gehen jetzt mal hier auf Aktion ausführen und löschen. Und dann sollte drüben im Windows das auch direkt dann gelöscht werden. Okay? So, wenn ich jetzt hier hingehe und wähle zum Beispiel etwas aus und möchte das uploaden in dieses Projekt, dann wird diese Datei direkt hier im Windows wieder abgeloadet. Das Coole daran ist, ich habe nicht eine dritte Dateiablage oder irgendwas, sondern ich kann mit meinen klassischen Tools, die ich kenne und auch die User kennen, weiterarbeiten. Ja, so habe ich eine nahtlose Integration. Das heißt, das, was innerhalb des Unternehmens passiert, in Samba und die 25 Leute darauf arbeiten, steht dann den anderen eben über Remote, beispielsweise entweder über ein VPN, was ich natürlich legen könnte und versuche da die Leute reinzulassen auf den Share, oder ich sage dem Außendienst, du pass mal auf, hier findest du in diesem Projekt, auf dem du gerade arbeitest, deine notwendigen Dateien, Unterlagen, Zeichnungen, was auch immer man braucht. Genau, das ist das, was ich hier jetzt in der Schnelle zeigen wollte. Und vielleicht kannst du noch dann ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zeigst einfach hier nochmal, was ihr genau gemacht habt. Wir haben auch noch Zeit.
Also was vielleicht interessant ist, ist, wie wir diese Projektfelder bei uns gestaltet haben. Also Man sieht hier, dass das schon relativ gut genutzt wird. Also man sieht ja auch Anfragen von einzelnen Mitarbeitern, die dann halt in irgendein Projekt eingetragen werden wollen, um dort im Prinzip ihre Zeit drauf buchen zu können. Das ist, sieht vielleicht erstmal etwas unordentlich aus. Ich würde jetzt mal zeigen, vielleicht anhand, also wenn wir jetzt hier ein Projekt anlegen. Einen Moment, Projekt. Hier natürlich. Wie das bei uns funktioniert, also wie wir unsere speziellen Anforderungen abgebildet haben. Also wir haben das erstmal so gemacht, dass wir für jede Gruppe von Mitarbeitern bei uns, sprich für die Vermessung, für die Planung und dann 2D-Sachen, 2D-Berechnungen, das sind so hydrologische Sachen, haben wir eigene Profile erstellt und können dann im Prinzip auch eigene Projektfelder denen zuordnen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel für die Vermessung ein neues Projekt erstellen würden, dann sind halt ganz spezielle Anforderungen für die Vermessung hier in diesen Projektfeldern aufgenommen worden. Sprich, ich kann hier zum Beispiel jetzt auch das Höhensystem angeben, was halt relativ wichtig ist, oder auch Lagesysteme, das ist wahrscheinlich relativ weit unten, das Lagesystem, was wieder für die Planung absolut unrelevant ist. Ich kann Sachen wie Planungsbeginn und Planungsende und dann natürlich, welche Leistungsphase da im Prinzip beauftragt ist. Man kann ja auch mehrfach Auswahlen treffen und dergleichen. Das wird alles schick abgelegt, sage ich mal. Ja, und das Wichtigste für uns, oder was auch relativ wichtig ist für uns, das habe ich am Anfang erwähnt, wir wollten ein einfaches System. Und bei Groovy kann man halt auch Sachen, sagen wir mal, ortfremd oder fremd verwenden. Wir haben zum Beispiel hier die Möglichkeit missbraucht, dass man unterschiedliche Firmen in dem System verwalten kann und bilden halt darüber einzelne Projektabschnitte ab. Also wir könnten jetzt zum Beispiel hier sagen, wir haben 5 Lose, dann könnte ich hier bei Projektabschnitte halt sagen, dass das 5 sind und kann dann hier die einzelnen 5 Projektabschnitte eintragen mit einem Namen und kann darüber dann halt auch Zeit buchen und kann das dann halt schön auch in der Zeiterfassung und bei der Nachkalkulation halt extrahieren, für welchen Projektabschnitt halt diese Zeit gebucht worden ist. Das war für uns sehr wichtig. Ne? Was auch extrem wichtig war, was wir vorher halt nicht hatten, das war diese Übersicht bei den Projekten, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Das lässt sich hier schön über die Termine, also wir tragen irgendwelche Sachen immer als Termin ein, sage ich mal. Also wenn irgendwas passiert, dann werden Termine angelegt und die sind dann halt schön im Nachhinein dann noch nachvollziehbar. Also was halt vorher zum Beispiel gefehlt hat bei uns, das war, wenn man zum Beispiel eine Rechnung geschrieben hat. Also man kann dann halt als Ereignis in der Terminverwaltung ein Ereignis definieren, Rechnung gestellt, erste Abschlagszahlung und kann das dann halt hier in dieser Projektverwaltung halt schön nachvollziehen, wann das passiert ist und kann dann auch gucken, wann der Zahlungseingang war oder dergleichen. Oder man hat halt, die Vermessungsabteilung hat irgendwelche Vorabzüge, was ziemlich oft vorkommt, rausgegeben an den Auftraggeber und kann dann halt genau sagen, wann das rausgegangen ist und wann der Rücklauf halt wieder reinkam. Das war für uns vorher eigentlich unmöglich abzubilden und das funktioniert eigentlich auch echt super. Ne? So. Das war es eigentlich auch schon, was ich dazu erzählen wollte. Wichtig ist auch diese Quicklist hier. Also man hat halt die wirklich relevanten Sachen sofort im Blick. Wenn Projekt-E-Mails eingelaufen sind, wenn irgendwelche Termine kurz bevorstehen oder überhaupt bevorstehen, dann werden die hier angezeigt. Alles, was jetzt wirklich in nächster Zeit relevant ist, habe ich hier halt schön im Überblick, sage ich mal. Und Sachen, die halt etwas weiter zurücklegen, dann halt über Termine. Man kann hier auch in der Dokumentation halt nachschauen, das ist hier gerade nicht passiert. Hier gibt es keine Projektabschnitte in dem Fall, aber die würden halt hier angezeigt werden. Also es wäre dann halt, bei uns ist es jetzt so, dass jeder, der Zeit darauf buchen will, auf einem Projekt, wo es Projektabschnitte gibt, da muss halt erst in der Dokumentation von Projektmanagement nachschauen, welchen Projektabschnitt da halt im Prinzip, welcher das ist und kann dann darüber in der Zeiterfassung dann Zeit buchen. Ja, das kann ich vielleicht noch mal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, hier, ich mache einen Zeiteintrag fürs Projekt, für ein Projekt in Bayern, da gibt es diese Projektabschnitte, dann kann ich hier bei Firma, wie gesagt, wir haben das missbraucht, diese Möglichkeit, dass man mehrere Firmen über das System abbilden kann. Also ich kann dann halt hier mein PA1 bis je nachdem, wie viele ich halt definiert habe, angeben und kann direkt darauf dann die Zeit buchen, die ich gearbeitet habe. Das ist halt sehr schön dann bei der Auswertung. Das lässt sich dann im Prinzip wunderbar für die Nachkalkulation dann hier auswerten. Also ich kann nach allen möglichen filtern und kann mir halt super die Zeit für jedes Projekt aufgeschlüsselt nach Losen oder Projektabschnitten halt ausgeben lassen. Genau. Das wollte ich hier vielleicht noch zum Besten geben.
Wie schaut es denn da mit Dateien aus?
Mit welchen Dateien?
Die Dateien?
Na genau, also im Prinzip werden die Dateien ja meistens im CAD-System oder mit Word oder irgendwas erstellt, wie in jedem anderen Büro auch. Und die werden dann halt im Prinzip ganz normal in dem Samba-Share, in dem Projekt-Share abgelegt. Und die sind dann halt wirklich hier auch sichtbar. Also die Komponente hier kommt bei uns nur zum, dieser Samba-Dateimanager kommt vor allen Dingen zum Einsatz, wenn ich jetzt von zu Hause arbeiten will. Oder zum Beispiel die Vermesser, der Außendienst, die sind halt ziemlich oft in ganz Deutschland unterwegs und messen irgendwo. Dann können die natürlich abends aus ihrer Pension oder Hotel, je nachdem wo die sind, ihre Messdaten gleich projektbezogen ablegen. Die loggen sich ja einfach ein und machen da, sagen da, Datei-Upload und tun ins richtige Verzeichnis dann halt für die Messdaten die relevanten Daten ablegen und die sind einen Tag später sofort verfügbar. Ja.
Haben Sie da eine Anbindung an irgendwelche Abteilungsdrucker und Scanner?
Na, direkt in dem System natürlich nicht, weil im Prinzip, wenn ich jetzt auf Arbeit einen CAD-Plan mache, dann, wie gesagt, dann läuft das ja alles über die ganz normalen Tools, über unser CAD-System oder über Word und dergleichen. Und da gibt es natürlich dann eine Anbindung an jegliche Drucker, die in der Firma stehen.
Sie haben ja zum Beispiel Rechnungen, die projektbezogen sind wahrscheinlich.
Genau.
Fremdfirmen stellen Ihnen Rechnungen, was machen Sie dann?
Die werden ganz normal im Projektshare abgelegt. Also es gibt da irgendwo einen Unterordner Rechnungen, der ist halt nur für die Gruppe Verwaltung einsehbar und dort werden die abgelegt. Also die sind ganz normal im Dateisystem. Das hat dann relativ wenig mit Groupy zu tun. Der Vorteil von Groupy ist, also mein Chef könnte, wenn es dem halt einfällt, Sonntagabend, dass der nochmal eine Rechnung kontrollieren will, dann hat er halt Zugriff drauf. Ja? Und andere nicht. Also das ist halt die Sache mit den Projektrollen, wie man das organisiert und das funktioniert echt richtig gut. Also ich bin immer der Meinung, wir haben, wie gesagt, auch andere Sachen getestet und diesen Datei-Upload, der war bei anderen Projektmanagement-Software-Systemen auch da. Aber das hat dann halt immer so funktioniert, dass die Dateien irgendwo abgelegt oder in der Datenbank waren. Also es war eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar, wo die eigentlich waren. Ja, und hier ist es halt relativ gut. Man legt die im Dateisystem ab. Man kann das entweder über das Webinterface von Groupy tun oder man kann es halt ganz normal, wie es jeder Arbeitnehmer bei uns halt gewohnt ist, über einen Windows Explorer halt machen. Oder halt auch über irgendeinen Linux-Dateimanager. Also das funktioniert echt super. Also die große Stärke meiner Ansicht nach von dem ganzen System ist wirklich die Einfachheit. Sachen zu machen, die man wirklich braucht und die man halt nicht braucht, wegzulassen. Weil die diese Sache überfrachten würden, die würden im Prinzip echt negativ auf diese Akzeptanz der einzelnen Nutzer wirken. Also ich habe das ganz oft gemerkt, dass zum Beispiel mit diesem LDAP-Adressbuch, was ich am Anfang erwähnt habe, ja, mit dieser zentralen Kontaktverwaltung, die wir am Anfang hatten, die ich da eingeführt habe, da konnte halt nur ich über dieses PHP-LDAP-Admin dann dort Einträge reinschreiben. Und dann hätten die alle zu mir kommen müssen. Das ist nie genutzt worden. Also die haben dann wirklich, die sind dann alle wieder zurück zu ihren lokalen Adressbüchern geswitcht und dort auch verblieben, sage ich mal. Und jetzt ist das wirklich so, die können hier Kontaktdaten eintragen, das geht wunderbar einfach. 10 Minuten später sind die im Thunderbird verfügbar. Also das ist echt schon eine super Sache und halt sehr einfach zu bedienen. Also da Es kann natürlich sein, dass irgendwann mal irgendwelche Funktionen uns als Büro fehlen, aber dann hat man immer noch die Möglichkeit, dort zu sagen, man nimmt ein bisschen Geld in die Hand und tut das halt beauftragen und stellt es dann halt im Prinzip auch anderen Firmen dann damit zur Verfügung. Und somit lebt das System sicherlich und wird sicherlich weiter wachsen. Eine Sache ist zum Beispiel diese Unterprojekte, die man da noch integrieren könnte, die wir zurzeit halt auf unsere Art und Weise abbilden, weil es halt möglich ist und es auch eigentlich für uns ausreichend ist jetzt. Ne? Aber wir haben schon echt drüber nachgedacht, sowas in Auftrag zu geben.
Also ein Beispiel dafür ist diese Asterisk-Integration zum Beispiel, die wurde durch den Südtiroler Gemeindeverband gesponsert. Ne? So gibt es jetzt wieder Kunden, die haben die Möglichkeit, auf Ressourcenzeiten zu buchen, gesponsert. Und so geht es dann eben weiter und es entwickelt sich halt immer Schritt für Schritt, je nach Anforderung von den Kunden.
Mal eine Frage?
Ja, bitte. Ja. Bitte.
Eine Frage hat man, das ist sehr hierarchisch strukturiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gutachten habe, ein Bauvorhaben, weiß der Herr Meier aus Karlsruhe, hat man da ein Gutachten, kann es aber nicht mehr zuordnen. Dann würde ich gerne mal die Suchfunktion sehen und dann würde ich gerne kurz mal sehen, was mit CRM ist, ja auch ein Programm von der
Akquise-Teil
für Bauprojekte zu machen. Das ab.
Also
ich sage jetzt mal, diese CRM-Funktion, das muss ich erstmal so von uns aus sagen, die war jetzt erstmal für uns jetzt zweitrangig. Das haben wir jetzt so noch nicht eigentlich. Also wir machen auch, sage ich mal, wenig Akquise in dem Sinne. Also bei einem Bauplanungsbüro, wie bei uns ist es halt so, wenn wir irgendwie eine große Brücke planen oder wenn irgendeine Kommune eine große Brücke planen will oder so, dann kommen die natürlich nicht oder dann gehen wir nicht dahin und sagen, wir würden es gern machen. Dann wird es irgendwo europaweit halt ausgeschrieben oder so und wir bewerben uns halt da drauf. Deswegen spielt es für uns jetzt nicht so die Rolle, sage ich mal. Aber das ist natürlich richtig. Ein CRM-System ist für andere Firmen sicherlich wichtiger, aber...
Um die Frage nochmal kurz zu beantworten, eine Suche in der Form hier auf den Samba-Dateimanager ist jetzt hier nicht drin. Es wird in der nächsten Version aber ein Indexierungstool geben, was das dann ermöglicht, dass ich eben auf diesen Das wird es geben, das ist momentan noch nicht implementiert. Und diese ausschreibungsorientierte CRM-Adressverwaltung gibt es natürlich erstmal auch so nicht, weil Groupie ist ja nicht nur ein Bau- oder Architektur-Tool, sondern es ist aber natürlich dann im Backend entsprechend anpassbar, was für CRM-Felder möchte ich jetzt noch wie, wem, mit welchen Rechten zur Verfügung stellen. Das ist also relativ leistungsfähig, was das angeht. Ja, man kann relativ viel abbilden, wenn man mal seinen eigenen Prozess durchdacht hat und weiß, was möchte ich dort gerne sehen. Dann lässt sich das mit Bordmitteln ziemlich gut hier in dem System integrieren. Bitte.
Eine Frage, ist es möglich, mit dem System Kundenzugangsdaten zu erstellen, dass der Kunde auftragsbezogen Daten runterladen kann auf unserem Server?
Das ist möglich.
Ja.
Das ist möglich. Ohne weiteres möglich. Also man kann ja sagen, wenn man einen neuen Benutzer anlegt, für mich als Administrator ist natürlich unheimlich eine Erleichterung, wenn ich hier Benutzer anlege, dass die gleich Systembenutzer sind und sich dann halt auch an den Workstations anmelden können.
Ich darf das mal kurz zeigen?
Genau. Ich kann natürlich auch sagen, dass das keine Benutzer sind, die jetzt direkt zum Systemzugang haben, zum Samba und zur Domäne, sondern dass die nur auf das Groupie-Zugang haben und dann auch den Projektberechtigungen zuweisen. Und dann können die natürlich auch projektbezogen Daten hier ablegen.
Genauso. Also das wäre dann hier zum Beispiel. Ne? Man kann hier definieren, ist es ein System-User, ja oder nein. Und ich kann auch noch definieren, von welcher IP-Adresse darf er überhaupt in das Web-Interface, auf das Web-Interface zugreifen. Darf er auf POSIX oder Samba zugreifen, ja oder nein? Ja? Das könnte man damit abbilden. Bitte. Das ist abhängig von dem, was Sie in Ihrem PHP-INI einstellen. Also wenn Sie auf 30 GB das hochstellen, dann dürfen Sie das auch hochladen. Ja? Bitte.
Die wollen nichts mit Java-Technologie zu tun haben, gar nichts, sondern die wollen in ihrer Office-Umgebung bleiben. Nun haben wir eine Lösung teilweise mit SharePoint, ja, weil das ist wunderbar synchronisiert, ohne dass der User oder der Client es überhaupt merkt oder nicht belästigt wird. Da an der ähnlichen Funktion, wie weit das mit der Restdatenverwaltung synchronisiert sich mit Outlook? Ja. Wenn ja, zu welchen Versionen und so weiter und so fort.
Ja. Okay, das ist nochmal schön, dass Sie das ansprechen, Outlook. Es gibt ein, ich werde immer, nein, es ist toll, ich hätte das wirklich vergessen. Es gibt ja immer eigentlich in jedem Vortrag von mir die Frage, ja, was ist denn eigentlich mit Outlook? Und Outlook hat leider den Nachteil, dass es kein Active Sync spricht, bis zu der Version 2013. Also es gibt wohl jetzt in der Version 2013 die Möglichkeit, dass Outlook sich mit Active Sync Servern verbinden kann. Was in unseren Tests funktioniert, nicht funktioniert hat, aber wenn man im Netz recherchiert, dann weiß man, wie das funktionieren kann. Microsoft sucht sich, braucht da einen EAS-kompatiblen Server in Version und wenn er den nicht findet, dann stellt er auch nicht die Verbindung her zu dem ActiveSync-Server, obwohl der eigentlich da ist. Ja? Der kappt dann einfach die Verbindung und sagt, mit dem will ich nicht sprechen, weil den kenne ich nicht. Das ist ein bisschen schade, natürlich auch verständlich, weil Outlook ja oder Microsoft natürlich Exchange verkaufen will. Also warum sollen die jetzt mit uns sprechen wollen? Theoretisch geht das. Es gibt auch Third-Party-Tools, die Outlook letztlich daran anbinden können. Aber bei uns ist sozusagen vor Client Schluss. Es ist webbasiert und was Sie mit dem Client dann letztlich erstmal machen, also aus Entwicklersicht, ist uns egal. Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit an, hier natürlich dazu zu helfen, das zu ermöglichen, ja, also das an den Start zu kriegen, klar. Also das mit Outlook 2013, das haben wir getestet, es funktioniert, ich kann mich mit Outlook an Groupie anmelden und Termine und Adressen synchronisieren, das geht. Jetzt hatte ich da hinten noch eine Meldung gesehen, das war sie, ja, ist schön. Okay, das wäre dann, glaube ich, auch, wie spät haben wir denn jetzt? Letzte Frage, ja.
Ja, wie ist das mit der Mobilfunkanbindung? Das funktioniert ja hier, wir brauchen die Daten sofort und nicht auf irgendeinen Computer, die wir umstellen. Die müssen wir auf dem Handy sofort.
Super. Also kann ich einfach sagen, geht echt super. Also Wir haben iPhones natürlich in der Firma, wir haben Android-Telefone in der Firma und sogar mein altes N900 funktioniert super. Und ich kann vielleicht auch nochmal sagen, also ich selbst nutze natürlich kein Microsoft-Betriebssystem privat, aber selbst die KDE-Integration funktioniert. Also ich kann selbst diesen Akonadi-Server von KDE super mit Android über ActiveSync synchronisieren. Also es gibt da sicherlich, also die Schnittstelle ist schon echt gut, meiner Meinung nach. Ja.
Okay, wirklich allerletzte Frage, dann müssen wir Schluss machen.
Bitte, danke schön. Eine Frage, kann ich bei Projekten Parameter bzw. Felder über das Frontend individuell ergänzen? Oder geht das nur, wenn ich tiefer eingreife?
Nee, das geht direkt übers Frontend. Also diese Projektfelder, die da waren, die kann man echt selbst richtig schick anlegen. Zum Beispiel das mit diesen Projektabschnitten, also das habe ich mir halt selbst ausgedacht. Dass man da halt zum Beispiel erstmal sagt, wie viele Projektabschnitte gibt es und abhängig davon, was ich da eingebe, werden dann halt diese Felder eingeblendet, so viele. Also das kann man richtig gut machen. Ne? Also es ist auch für Laien relativ einfach zu verstehen.
Gut, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, Verzeihung, ich bin ein bisschen erkältet, dann schauen Sie auf bytespring.de oder schreiben eine E-Mail an berlin@bytespring.de. Ich glaube, wir sind jetzt soweit hier durch und wünsche noch viel Spaß auf den Linux-Tagen und schließe dann an den Herrn von Zerrach an.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an Sandy Graupner und Harald Czabowski für den interessanten, praxisorientierten Vortrag. Das ist auch mal schön, doch Projekte in der Praxis auch zu erleben.